Vielen Dank, genau. Ich habe immer Gebet nötig, aber besonders heute, weil ich habe einen richtig herausfordernden Text. Es geht um Apostelgeschichte 5, Hananias und Sapphira. Genau. Warum habe ich mir diesen Text ausgesucht für heute? Wir haben ja immer mittwochs diesen internationalen Gottesdienst, diesen Even-Gottesdienst, da wird im Moment Apostelgeschichte gelesen. Und wir haben die ersten 6 Kapitel durch und dann gab es immer ab und zu so eine Fragerunde. Und in den ersten 6 Kapiteln der Apostelgeschichte ist Pfingsten drin und alles mögliche Spannende. Aber die meisten Fragen kamen tatsächlich zu dieser Geschichte, ja, weil die auch einfach viele Fragen aufwirft. Und ich habe gar nicht den Anspruch heute, die Fragen alle beantworten zu können. Aber in der Beschäftigung mit dem Text habe ich halt gemerkt, doch, das ist ja ein wichtiger Text. Also da wird zwar ganz wenig drüber gepredigt, ich habe noch versucht, im Internet Predigten dazu zu finden, damit ich mir mal anhöre, wie andere das sehen. Ich habe fast nichts gefunden. Einen aus der Schweiz, den habe ich ja nicht verstanden. Und irgend so ein Kindergottesdienst, den fand ich ein bisschen seltsam. Also, und da habe ich gedacht, irgendwie, komm, das ist eine wichtige Geschichte. Und ihr müsst ja wissen, der Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, in der Zeit der ersten Gemeinde, ja, da haben sich ja schon an Pfingsten 3000 Leute für Jesus entschieden, dann waren die Apostel unterwegs, da sind tausende von Sachen passiert, ja. Wunder über Wunder, ja, Bekehrungen, die wildesten Geschichten sind in dieser ersten Zeit passiert. Und der Lukas hat aus diesen tausenden von Storys, hat er eben bestimmte Storys ausgewählt für seine Apostelgeschichte, weil ihm diese Geschichten eben wichtig waren. Unter anderem diese Sache, wo andere vielleicht gesagt hätten, das schweigen wir lieber tot. Aber er hat das ausgewählt. Und deshalb denke ich, es ist ein wichtiger Text. Er ist vielleicht ein bisschen schockierend oder was, vielleicht auch sehr schockierend. Aber ich glaube, es ist eine wichtige Lektion drin. Wir lesen Apostelgeschichte 5, 1 bis 11. Aber ein Mann namens Hananias und seine Frau Sapphira verkauften ein Grundstück. Doch er behielt mit Wissen seiner Frau einen Teil vom Erlös. Den Rest legte er als Gesamterlös vor die Apostel hin. Doch Petrus sagte zu ihm, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Warum hast du den Heiligen Geist belogen und etwas von der Einnahme für euer Grundstück beiseite geschafft? Du hättest es doch behalten können. Und selbst nach dem Verkauf stand das Geld zu deiner freien Verfügung. Warum hast du dich auf so etwas eingelassen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Bei diesen Worten brach Hananias zusammen und starb. Ein tiefes Erschrecken erfasste alle, die davon hörten. Die jungen Männer, die in der Versammlung waren, wickelten den Toten in ein Tuch, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Etwa 3 Stunden später kam seine Frau Sapphira völlig ahnungslos herein. Sag mir, fragte Petrus sie, habt ihr das Grundstück für diesen Betrag hier verkauft? Ja, erwiderte sie, das ist der Betrag. Da sagte Petrus, warum habt ihr euch nur verabredet, den Geist des Herrn zu versuchen? Hörst du die Schritte? Die deinen Mann begraben haben, stehen schon vor der Tür und werden auch dich hinaustragen. Im selben Augenblick brach Sapphira zusammen und starb. Als die jungen Männer hereinkamen, sahen sie ihren Leichnam auf dem Boden vor Petrus liegen. Sie trugen auch sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Ein tiefes Erschrecken erfasste die ganze Gemeinde und alle, die davon hörten. Erster Punkt, das Rätsel. Die Geschichte ist schockierend und es kommt natürlich sofort eine große Frage auf, warum war das hier so extrem, so krass? Das ist doch nicht das, was wir sonst so gewohnt sind aus den Geschichten des Neuen Testamentes, aus den Geschichten der Apostel, warum starben Hananias und Sapphira? Nun, was nicht in der Geschichte steht, das wäre ein Missverständnis, ist, dass sie hätten mehr spenden sollen. Sie haben ja nur einen Teil dieses Erlöses gespendet. Aber Petrus macht sehr deutlich, nein, das ist freiwillig. Ja? Ihr hättet es auch behalten können. Aber darum geht es also nicht, dass sie irgendwie zu wenig gespendet haben. Es geht auch nicht darum, dass Gott sie tötet. Ja, es kam jetzt hier kein Blitz vom Himmel oder so etwas in der Art. Ja. Dennoch wird berichtet, dass sie beide dann starben. Und es gibt offensichtlich einen Zusammenhang mit dem, was sie getan haben oder gesagt haben. Es ist ein bisschen mysteriös. Ich verstehe es auch nicht ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was jetzt noch mysteriöser wird, ist, wenn man auf den Zusammenhang schaut, wo der Text eigentlich herkommt. Wir sind am Anfang der Gemeinde Jesu. Es ist eine gewaltige Zeit der Gnade und der Erweckung. Ich lese mal Apostelgeschichte 2. Das ist aus der Petrus-Predigt. Das war Petrus' erste große Predigt, woraufhin die eigentliche Gemeinde, die Kirche, geboren wurde. 3000 Menschen zum Glauben kamen. Apostelgeschichte 2, Vers 36. So soll das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn, also da geht es um Jesus, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sagte Petrus zu ihnen, tut Buße und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Der Heilige Geist, der im Alten Testament nur ganz besonderen Leuten zur Verfügung stand. Ja. Da waren die Leute, die, also es kamen ja viele aus aller Welt an Pfingsten zusammen, aber es waren auch die Leute aus Jerusalem da, die noch einige Wochen zuvor gerufen haben, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Ja. Die mit für den Tod von Jesus, der total unschuldig gestorben ist, mitverantwortlich waren. Ja. Und jetzt macht Petrus ihnen klar, wen sie da ans Kreuz geschlagen haben. Ja. Und die fragen natürlich, ach du meine Güte, was sollen wir denn tun? Wir haben den Sohn Gottes umgebracht. Ja. Und er sagt, tja, tut Buße, lasst euch taufen, dann kriegt ihr den Heiligen Geist. Also wenn das mal nicht unverdiente Gnade ist, da weiß ich auch nicht. Das ist, und die nehmen das an und ganz viele lassen sich taufen, die Kirche wird geboren und der Heilige Geist kommt auf alle, sie erleben großartige Sachen mit Jesus und jetzt entsteht daraus eine ganz besondere Gemeinschaft. Apostelgeschichte 4, 32. Die ganze Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete etwas von seinem Besitz als privates Eigentum. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Machtvoll bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und ein großer Segen lag auf ihnen allen. Keiner in der Gemeinde musste Not leiden, denn wer ein Haus oder ein Grundstück besaß, verkaufte diese und stellte das Geld der Gemeinde zur Verfügung. Man tat das, indem man es vor die Apostel hinlegte. Davon wurden jedem Bedürftigen zugeteilt, was er brauchte. So machte es auch Josef, ein Levit, der aus Zypern stammte und von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte. Was bedeutet einer, der andere ermutigt? Er besaß ein Grundstück, verkaufte es und legte das Geld vor die Apostel hin. Das war eine ganz besondere Sache. Ein Herz und eine Seele. Keiner musste Not leiden. Ja? Es war eine Bereitschaft zu teilen und miteinander zu leben, ja, was schon was ganz Besonderes ist. Und vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt. Gott schenkt immer wieder solche herzliche Gemeinschaft, solche Großzügigkeit. In der Kirchengeschichte entstanden immer wieder solche Gruppen oder Bewegungen, ja, wo das Realität wurde. Also ich erinnere mich zum Beispiel gerne an die Zeit, wo ich mit meiner Frau auf der Bibelschule war in Holland. Und das war irgendwie so eine Missionsbibelschule und da war es auch so, man lebte gemeinsam, ja, man hatte Jesus im Mittelpunkt, man kam aus allen möglichen Ländern und Kulturen, man hatte diese herzliche Gemeinschaft, es war total bescheiden, ne? Man baute sein eigenes Gemüse an und schnippelte das dann in der Küche und aß es dann und so, es war recht kalt da, alle liefen in dicken Wollpullis rum, weil man hatte nicht so viel Geld, aber das war irgendwie alles kein Problem, ja, man hatte diese Gemeinschaft, man teilte. Ja, sowas entsteht immer wieder bei Mönchen, in Lebensgemeinschaften, ja, bei den Franziskanern, ne? Der letzte Papst hat sich bewusst Franziskus genannt, ja, weil er das auch fördern wollte. Mutter Teresa, die Mennoniten, wenn wir ins Evangelische gehen wollen, die Herrnhuter Brüdergemeinde, wem das was sagt. Und das ist nicht nur Geschichte, das passiert immer wieder. Ich weiß nicht, ob er Shane Claiborne kennt, der macht auch so eine Art Lebensgemeinschaften mit Leuten, dann ziehen die da irgendwo nach New York ins Ghetto, machen eine WG auf, da wo die ganzen Schießereien sind, ne? Und dann gehen sie in den Waffenladen, machen so lange Lobpreis, bis der Laden dicht macht. So schneidern ihre Klamotten selber und sehen dann auch dementsprechend aus, ist ihnen völlig egal. Ja, es entstehen immer wieder so besondere Momente in der Kirchengeschichte und auch wir als Freikirche sind ja von sowas geprägt. Ja? Auch hier ist es ja fast unglaublich, dass dieses ganze Gebäude, die Anstellungen, der Kaffee, den wir nachher trinken, alles wird irgendwie aus Spenden finanziert, alles wird dadurch finanziert, dass wir miteinander teilen. Ja? Ist vielleicht nicht so extrem wie in der Urgemeinde hier, aber ist auch von dieser Kultur ist definitiv was drin. Nur so geht das Ganze überhaupt. Ja? Und jetzt kommt die große Frage, ja, was ist denn jetzt eigentlich das Problem gewesen bei Hananias und Saphira? Ja? Sie hätten doch das ganze Geld gar nicht spenden müssen. Sie hätten doch auch einen Teil behalten können. Warum nicht? Aber sie haben halt so getan, als würden sie alles geben. Und in Wirklichkeit haben sie sehr berechnend sich kalkuliert, wie viel behalten wir für uns. Und das aber auch nicht ehrlich kommuniziert. Sie hätten ja sagen können, also wir haben jetzt auch unser Grundstück verkauft, aber irgendwie haben wir noch nicht so den Glauben, jetzt alles zu geben, wir geben nur einen Teil. Das wäre ja völlig legitim gewesen, das macht der Petrus ja auch nochmal sehr deutlich. Ja? Das wäre normal gewesen. Warum haben sie sich so verstellt? Wollten sie vielleicht sich was erkaufen, ja, in dieser besonderen Gemeinschaft, vielleicht besonders angesehen sein, sich oben einkaufen? Vielleicht haben sie gesehen, wie andere das machen, wie dieser Barnabas, der hier beschrieben wird, und haben gesagt, oh, jetzt ist der Barnabas jemand, der anerkannt ist, ja, der gesehen wurde. Vielleicht wollten sie das auch. Du hättest es doch behalten können. Und selbst nach dem Verkauf stand das Geld zu deiner freien Verfügung, sagt der Petrus. Und hier kommen wir zu der Gefahr. Wir nennen das, wenn einer was vorgibt, was gar nicht so ist, wir nennen das Heuchelei. Ja. So tun, als ob. So tun, als würde man alles geben. So tun, als sei man total hingegeben. Als würde man sein vollstes Vertrauen auf Gott setzen. Aber das nicht in einem Ringen um die eigene Motivation. Ja, weil jeder wird bei sowas gemischte Gefühle haben und gemischte Motivationen, sondern hier wurde bewusst verfälscht, um nach außen hin gut dazustehen, um gesehen zu werden und um Anerkennung von Menschen zu bekommen. Und das kennen wir sehr gut aus dem Neuen Testament, aus den Evangelien. Wer ein bisschen bibelfest ist, weiß, dass das genau das ist, was Jesus massiv an seinen Feinden, den Pharisäern und Schriftgelehrten, kritisiert hat. Matthäus 6, Vers 1. Hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst könnt ihr keinen Lohn mehr vom Vater im Himmel erwarten. Wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, dann lass es nicht vor dir herposaunen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten geehrt zu werden. Ich versichere euch, diese Ehrung ist dann schon ihr ganzer Lohn. Wenn du den Armen etwas gibst, dann soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Damit deine Mildtätigkeit im Verborgenen bleibt, dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Oder Lukas 12, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, das heißt vor der Heuchelei. Aber nichts bleibt versteckt, alles kommt ans Licht. Was jetzt verborgen ist, wird öffentlich bekannt. So war es dann ja auch bei Hananias und Sapphira. Es kam ans Licht. Lukas 20,46. Hütet euch vor den Gesetzeslehrern. Sie zeigen sich gerne in ihren langen Gewändern und erwarten, dass man sie auf den Märkten ehrerbietig grüßt. In der Synagoge sitzen sie in der ersten Reihe. Bei Festessen beanspruchen sie die Ehrenplätze. Gleichzeitig aber verschlingen sie den Besitz schutzloser Witwen und sprechen scheinheilig lange Gebete. Darum erwartet sie ein sehr hartes Urteil. Das sind alles Worte Jesu zum Thema Heuchelei. Ja, und das ist ein Grund, warum die Pharisäer ihn so gehasst haben. Ja, manche haben es gecheckt. Und es wird ja auch berichtet, dass in der Apostelgeschichte, dass sich Pharisäer auch bekehrt haben. Ja? Also manche haben es angenommen, diese harte Botschaft. Aber bei anderen hat es ihn nur zu Ablehnung geführt. Ja. Aber die Warnung ist sehr klar. Noch einen aus dem Johannesevangelium. Wie könnt ihr zum Glauben kommen, wenn ihr eure Ehre voneinander annehmt? Voneinander. Aber nicht die Ehre sucht, die von dem einen Gott kommt. Uff. Ja. Glauben bedeutet, die Ehre anzunehmen, die von dem einen Gott kommt. Zu fragen, was ist Gottes Wille? Nicht, wie kann ich jetzt vor den Leuten gut dastehen? Puh. Aber vielleicht sagt er, ja, aber das ist doch menschlich und das kommt doch auch in der Kirche immer wieder vor. Ja. Richtig, das kommt immer wieder vor. Ich würde sogar sagen, da muss ich bei mir selber auch immer schauen, aus welcher Motivation heraus tue ich eigentlich Dinge. Ja. Und das muss jeder. Es kommt doch immer wieder vor. Petrus sagt dann, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Warum hast du den Heiligen Geist belogen? Das zeigt, dass das kein kleines Problem ist, was man eben mal so wegreden kann. Hier geht es um eine satanische Macht. Der Geist der Heuchelei wollte in die Gemeinde eindringen. In diese wunderbare, echte, ehrliche, großzügige, freie Gemeinschaft. In dieses ganz Besondere der ersten Christen. Da wollte jetzt dieser berechnende, nach Anerkennung lechzende Geist eindringen und zerstören. Das ist so ein bisschen meine These. Ja, warum das denn auch so krass ausging. Dieser Geist, der auch die Pharisäer quasi blind gemacht hat für die Wahrheit, dieser Geist gehörte zum Plan Satans, die Gemeinde zu korrumpieren, zu zersetzen, dass wieder eine weltliche Kultur, weltliches Denken in sie eindringt und sie von innen her zerstört. Eine Kultur, die genau im Gegenteil zum Reich Gottes steht. Matthäus 15, Vers 12. Da kamen die Jünger zu ihm und sagten, weißt du, dass die Pharisäer sich sehr über deine Worte geärgert haben? Jesus erwiderte, jede Pflanze, die mein himmlischer Vater nicht selbst gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Lasst sie, sie sind blinde Blindenführer. Und wenn ein Blinder einen Blinden führt, fallen beide in die Grube. Wenn diese Kultur, dieser Geist des Pharisäertums in die Gemeinde eingedrungen wäre, wäre sie den Bach runtergegangen. Sie wäre dann nicht besser gewesen, sie wäre nicht anders gewesen, wie das, was damals üblich war. Und Jesus sagt ja, eure Gerechtigkeit muss besser sein als die der Pharisäer und Schriftgelehrten. Jetzt kann man sagen, naja gut, erste Gemeinde und so weiter, aber ist denn Heuchelei so schlimm auch heute? Ich musste an die vielen Skandale denken, die uns ja auch erschüttert haben. Wenn man länger so in dieser christlichen Szene ist, hat man da gewisse berühmte Prediger und Helden, von denen man viel gelernt hat. Ich habe viel gelernt von Leuten, die dann plötzlich kam irgend so ein Skandal raus. Dann kam raus, dass die mit Frauen nicht richtig umgegangen sind. Dann kam raus, dass die finanziell korrupt waren. Dann kam raus, dass die irgendwelche Missbrauchsgeschichten gedeckelt haben oder dass sie Macht missbraucht haben. Schockierend, ja. Genauso schockierend wie diese Geschichte. Ich war, als ich von manchen das dann gehört habe, ich dachte, das kann doch gar nicht wahr sein. Ja, ich habe so viel Gutes von dem gelernt und genau das. Ja, also da war ein ein Doppelleben, eine Schattenmission, war da unterwegs. Und als dann rauskam, dann brachen ganze Kirchen zusammen, ganze Dienste brachen zusammen und so weiter. Der Sünde sollt ist der Tod, sagt Paulus mal. Und das ist nun mal so. Irgendwas stirbt immer. Ja? Irgendwas stirbt immer, wenn sowas rauskommt. Und wie gesagt, es hat ganze Gemeinden gebrezelt, Leute verwirrt, Leute ihren Glauben verloren und so weiter. Das Thema ist aktuell. Und dieses Erschütternde, was in diesem Text ist, wo es dann ja auch heißt, die waren entsetzt, ja, die waren geschockt. Die Leute, die so herrlich in dieser ersten Gemeinde gelebt haben, die so viel Großzügigkeit erlebt haben oder selbst freigesetzt wurden, so zu handeln, die Wunder und alles erlebt haben, die auf Wolke 7 schwebten, die waren geschockt. Aber es musste wohl so sein, ja, damit diese Heuchelei nicht eindringt. Und jetzt zitiere ich nochmal die Basilea Schlink, das ist eine Ordensschwester, die meiner Meinung nach einen ziemlichen Tiefgang hat, auch wenn sie die Dinge sehr krass ausdrückt. Ich hoffe, ihr könnt das Wort hören. Also jedes Mal, wenn ich die lese, muss ich irgendwie Buße tun, weil ich denke, boah, das ist irgendwie krass, ja. Die sagt über Heuchelei: Wir predigen etwa mit besonderer Verkündigungsgabe und richten scheinbar viel an Menschen aus oder stehen im Dienst des Reiches Gottes mit viel Gebet und Einsatz. Doch Jesus muss dennoch über uns seine furchtbare Gerichtsdrohung aussprechen. Wieso? Unser Dienst für Jesus war nur Schein. Es ging bei unserer Arbeit im Reich Gottes nicht, wie es vor aller Augen schien, um Jesus, um seine Ehre. Wir taten den Dienst nicht aus Liebe zu ihm, sondern für unser Ich, zu unserer seelischen Befriedigung oder vor und für Menschen, weil wir damit unsere Ehre, unseren Namen groß machten. Also aus unlauteren Motiven. Dritter Teil, die Einladung. Was nehmen wir vielleicht mit? Ein paar Vorschläge, was wir mitnehmen können aus dieser Geschichte. Also ich nehme mit, dass ich Gott auch nicht immer verstehe. Ich kann diese Dinge manchmal nicht einordnen, die da geschehen. Das muss ich auch gar nicht. Manchmal soll ich vielleicht auch erschrecken. Das darf ich dann. Und das Bewusstsein, dass ich auch bei mir und bei vielen anderen Dinge ganz tief drin ändern müssen, das bleibt da. Denn Gott will uns Christus ähnlicher machen. Und bei Jesus gab es sowas nicht. Jesus war total echt. Ja. Er hatte es nicht nötig zu heucheln. Der hat die Ehre vom Vater empfangen. Der musste niemand was vormachen. Und das ist auch das, wo er uns hinführen möchte. Wir müssen niemandem irgendwas vormachen. Wir können so ehrlich sein vor Gott und den Menschen. Wir können, und stellt euch auch mal vor, wenn man so mit so einem Doppelleben lebt, wie anstrengend das ist und auch wie ungesund. Wenn man immer was vormachen muss, ist vielleicht auch der Grund, warum diese berühmten Pastoren dann gefallen sind. Ja? Weil sie immer dieses Image, was aufgebaut wurde in dieser Mischung aus Christentum und Celebrity-Kult, sage ich jetzt einfach mal, weil sie dieses Image immer bedienen mussten. Obwohl vielleicht innerlich gar nicht mehr was dafür da war, aber es musste nach außen hin aufrechterhalten werden. Es hängt ja auch eine ganze Kirche dran und Finanzen und blablabla. So, es war ein Riesendruck da, ja, ein Doppelleben zu führen. Ja. Und dass das nicht jeder aushält auf die Dauer, dass das innere Konflikte sind, die Leute auch krank machen, das kann ich total verstehen. Das ist schlimm. Was ich auch mitnehme ist, das kann ich nicht so ganz 100% daraus ableiten, aber die Geschichte macht mich vorsichtig im finanziellen Dingen lieber ehrlich und sauber zu sein. Ja. Da wird ja auch gern mal getrickst. Das geht schon bei der Steuererklärung los. Ein paar Euro da mehr rauszuleihen, gibt mir irgendwas an, was gar nicht Sache ist, ja, was ja auch dann illegal ist. Aber viele machen sowas. Ja. Aber wenn ich die Geschichte lese, dann denke ich, oh nee, ja, lieber auf Nummer sicher gehen. Weil lieber sauber, lieber den geraden Weg, nicht so eine Trickserei. Ja, ich werde auch nervös, wenn ich mitbekomme, dass wieder Sachen in der Gemeinde fehlen. Hier verschwinden ständig Dinge und meistens ist es wahrscheinlich unbeabsichtigt, ist mir auch schon passiert, man nimmt irgendeinen Topf mit Essen und dann vergisst man ihn zurückzugeben. aber oben wählen schon wieder 4 Töpfe. Also es ist manchmal auch nervig, ja. Und hier sind auch schon, ich denke so, um Himmels Willen, wie kann man in der Gemeinde was stehlen? Ja, das ist, wenn ich die Geschichte höre, würde ich sagen, schnell das in Ordnung bringen. Ich frage mich aber auch, was Heiligkeit in der Gemeinde heute bedeutet. Ja? Was es wirklich heißt, die Tatsache, dass wir rausgerufen sind aus der Welt, dass wir nicht mehr diese weltlichen Wege hier so gehen wollen, dass Jesus uns was Neues lehrt, was Besseres, was Schöneres, was vielleicht ungewöhnlich ist, aber auf jeden Fall besser wie das, was die Welt heute so drauf hat. Und ich frage mich auch, darf Gott mir die Augen öffnen? Meine eigene Blindheit vielleicht aufmachen, ja? Weil das ist so krass, dass das ist, glaube ich, dann das Satanische, dass die Menschen so gefangen sind, dass sie gar nicht mehr sehen, was sie da tun. Und sich für wer weiß wie toll halten. Ja? Aber ihre eigene Sündhaftigkeit gar nicht mehr wahrnehmen, ja? Darf Gott uns die Augen öffnen? Und dann tun wir im letzten Buße, wenn wir Heuchelei bei uns feststellen. Gehen wir dann zu Gott und sagen, ich habe keinen Bock mehr auf sowas. Ja? Ich will echt und ehrlich sein. Ich will lieber zugeben, dass ich Zweifel habe oder irgendwas nicht auf die Reihe kriege oder irgendwelche Sünden noch mit Ringe oder so. Anstatt Leuten vorzumachen, ja, bei mir wäre alles super. Da habe ich keine Lust mehr zu. Da will ich doch lieber vor Gott und den Menschen ehrlich sein. Bei Menschen muss man immer gucken, wem man sich gegenüber öffnet. Aber Gott können wir uns auf jeden Fall gegenüber immer öffnen. Ja. Und lassen wir uns dann auch freisetzen. Weil dann kann ja das Neue, ja, hier Bild mit der Bohrung, ne? Dann kann ja das Neue erst richtig sprudeln. Wenn wir das Alte dann auch hinter uns lassen, solange wir am Alten festhalten, kann das Neue nicht raus. Ja? Aber das Neue, was da ist in Jesus, ja, das kommt ja erst raus, wenn wir auch bereit sind, das Alte loszulassen. Sind wir dazu bereit? Die Geschichte von Hananias und Sapphira bleibt ein bisschen rätselhaft. Und vielleicht soll sie das auch. Aber sie zwingt uns auch innezuhalten und zu fragen, was ist in meinem Herzen? Warum tue ich, was ich tue? Warum gebe ich, was ich gebe? Gott sucht ja keine perfekten Leistungen, sondern ein ehrliches Herz. Die erste Gemeinde lebte aus der Gnade. Und Heuchelei ist eigentlich das Gegenteil von Gnade, weil sie vorgibt, etwas zu sein, was nicht ist. Und vielleicht ist das die eigentliche Warnung. Wenn wir anfangen, vor Menschen groß zu wirken, verlieren wir den Blick vor Gott. Und das macht blind. Blind für unsere eigene Schuld, aber auch blind für die Freiheit, die Jesus schenken möchte. Darum lasst uns ehrlich werden, vor Gott und voreinander. Wenn wir merken, dass Heuchelei in uns steckt, dann ist der Weg nicht Angst, sondern Umkehr. Denn die gleiche Gnade, die damals Menschen verändert hat, die gilt auch heute noch. Sie ist größer als unser Versagen. Amen.